Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Benno. Benno hat ganz plötzlich seine Mutter verloren. Seine Eltern waren gerade zusammen auf dem Weg zum Kindergeburtstag von Bennos Sohn, als sein Vater von der Straße abkam und in einen Laster fuhr. Bennos Mutter war sofort tot, sein Vater überlebte. Wie es ist, wenn jemand von einer auf die andere Sekunde einfach weg ist, welche Rolle das Thema Schuld in der Familie gespielt hat und wie man trauert, obwohl das eigene Leben mit Hochgeschwindigkeit weiterläuft. Darum geht es in dieser Folge. Kannst du ein bisschen näher noch ranrücken? Und dann würde ich dir erstmal.
Ich nehme mir mal, ja.
Einen Tee. Ja, genau, der ist jetzt auch. Ich wollte die Beutel schon fast rausmachen, aber dann fand ich eben die Zettel noch so lustig. Ja, gerne. Wie bist du hergekommen? Bist du mit dem Fahrrad gekommen?
Ja, Fahrrad, ja.
Ich hätte eigentlich auch gedacht, das ist natürlich an sich cooler, sich in einem Café oder sowas zu treffen, weil wir haben uns jetzt auch vorher noch nie gesehen und dann gleich jemanden so zu Hause bei sich zu haben. Für mich ist jetzt nicht so schlimm, weil es jetzt auch quasi ja nicht meine Geschichte, aber wie fühlt es sich jetzt für dich an? Ist es komisch?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hätte es nicht so gern bei mir zu Hause gemacht, aber eher aus dem Gefühl heraus, dass ich da einfach abgelenkt bin. Und auch nicht klar war, ob nicht auch jemand zu Hause ist.
Ah, okay. Und du hast ja gesagt, dass du nicht so häufig über den Tod deiner Mutter sprichst oder länger nicht mehr drüber gesprochen hast.
Naja, also ich habe seitdem meine Trauerberatung und Trauergruppe geendet ist, einfach nicht mehr so ein Raum, wo ich da so ganz regelmäßig hingehen kann und drüber spreche und andere Geschichten höre und habe das also wirklich gebraucht, um da auch das für mich regelmäßig zu thematisieren, so, weil das in meinem Alltag einfach sehr wenig zum Gespräch kommt.
Ja, also vielleicht auch noch mal so ein paar kleine Eckdaten zu dir. Du heißt Benno und einer der Gründe, warum wenig Platz in deinem, sag ich mal, alltäglichen Leben für Trauer ist, ist, dass du 3 eigene Kinder hast, ne? Mhm. Aber auch noch 2 deiner neuen Partnerin.
Genau, ja.
Also wenn ich so zurückgucke auf meine Trauerzeit, dann hatte ich da keine Kinder und trotzdem irrsinnig viel zu tun mit dieser ganzen bürokratischen Bearbeitung der Dinge, also einfach all die Sachen, die so anfallen. Gab es denn trotzdem Phasen, in denen du mal gemerkt hast, okay, da war das Thema Tod deiner Mutter viel präsenter und hat viel mehr Raum eingenommen, als das jetzt vielleicht der Fall ist?
Natürlich in den ersten Monaten auf eine andere Art und Weise eben so als Schock. Sonst aber eigentlich nicht. Also meine Kinder sind einer von 2 Gründen, dass ich vielleicht besonders wenig so auf mich schaue eigentlich. Also besonders zu Beginn habe ich natürlich viel geguckt, wie eher mich darauf konzentrieren wollen, wie geht es denen damit, wie gehen die damit um. Die Oma war für die auch sehr wichtig. Ja, und auf der anderen Seite war da mein Vater, für den das irgendwie nochmal ein größerer Schock war. Und es gab auch ganz viel Schuldgefühle auf seiner Seite, weil es ein Autounfall war, in dem er der Fahrer war. Und jetzt im Nachhinein denke ich, mein Fokus war viel bei ihm und auch bei meinen Kindern. Wie schaffen die das? Wie gehen die damit um?
Aber wie geht's dir jetzt so gerade aktuell damit? Also denkst du noch häufig, also ist es noch so, dass du quasi jeden Tag auch an sie denkst, dass du vielleicht von ihr träumst?
Nee, ich denke nicht jeden Tag an sie. Dafür, ja, bin ich zu sehr hier so in meinem Alltag in Berlin und an dem sie halt nur gelegentlich auch teilgenommen hat. Also wann denke ich an sie, wenn gemeinsame Erinnerungen mir oder auch meinen Kindern so über den Weg laufen, so dann haben wir ein bisschen eine Kultur, uns auch gegenseitig an sie zu erinnern. Sei es irgendwie Spielzeuge oder Klamotten, die sie mal geschenkt hat oder Dinge, die ich nicht wegwerfen mag, weil ich mich plötzlich daran erinnere, dass ich sie mal von ihr bekommen habe. Ja, so passiert das. Ja.
Und wie ist es dann? Also ist es schmerzhaft für dich noch, wenn diese Erinnerungen hochkommen oder wenn ihr euch gemeinsam auch erinnert mit den Kindern?
Ja, das ist dann schon traurig, nicht so, aber überhaupt nicht so, dass ich das nicht aushalten kann, sondern eher so, dass ich eigentlich eher froh bin. Froh bin, mal einfach in die Situation zu kommen, auch traurig zu sein, ja. Und ja.
Deine Mutter war wie alt, als sie gestorben ist?
63.
63. Also jetzt noch nicht ein Alter, in dem man damit rechnet, dass die Eltern schon
Nee,
sterben.
genau.
Und auch gerade, wenn man sich, wenn man gerade vielleicht auch genießt, dass sie als Oma da ist für die eigenen Kinder. Kannst du die Geschichte nochmal erzählen, was genau passiert ist? Also ich glaube, es war August 2020, ne?
Genau, sie war auch es war an einem besonderen Punkt. Sie hatte gerade aufgehört zu arbeiten als Lehrerin und hatte so auch den Plan, viel mehr in Berlin zu sein und mit den Kindern Zeit zu verbringen und mich zu entlasten, damit ich meine Arbeit schaffe und
Dann ganz kurz nochmal, also du kommst aus Kiel, ne? Und deine Eltern waren noch zusammen bis zum Tod deiner Mutter und haben auch in Kiel gelebt, ne?
genau, und waren eben an die Wochenenden und an die Ferien gebunden, um uns zu besuchen. Genau, und sie hat sich wahnsinnig darauf gefreut, da nicht mehr so gebunden zu sein. Und wir auch, und ich auch. Also ich habe damit auch fest mit gerechnet, um irgendwie einfach meine Arbeit, die viel Flexibilität erfordert, gut hinzukriegen in den Zeiten, wo die Kinder bei mir sind. Genau, und dann waren Sommerferien für alle und mein Sohn Bruno hatte Geburtstag und meine Eltern hatten sich auf den Weg gemacht, um zu uns zu kommen und den Geburtstag für ein Wochenende auf dem Campingplatz zu verbringen. Und ja, sie kamen nicht an und ich konnte sie nicht erreichen und wurde schon ein bisschen unruhig. Und dann hat irgendwann mein älterer Bruder, der in Hamburg lebt, mich angerufen. Der wurde kontaktiert, eben, dass es diesen Autounfall gab und mein Vater nach Hamburg ins Krankenhaus gebracht wurde mit einem Helikopter und er jetzt dort ist und dass meine Mutter das nicht überlebt hat, sondern sofort gestorben ist. Und ja, wir waren dann auf diesem Campingplatz und wollten eine große Party feiern.
Ich glaube, davor haben ja ganz viele Leute Angst. Jemand ist auf dem Weg zu einem oder ist irgendwie dieses unterwegs und man fängt, das ist ja irgendwie normal, dass man anfängt mal zu denken, oh Gott, nicht das, was passiert ist und dann ist was passiert. Und dann klingelt, also wusstest du schon in dem Moment, als dein Bruder dich angerufen hast, dass irgendwas nicht stimmt?
Klar, das hab ich sofort an seiner Stimme gehört. Ja, ich war vorher, glaube ich, nicht so ein Mensch, der oft dann Sorge hatte, nur weil er gerade mal von jemandem was nicht hört, bin ich auch immer noch nicht. Also ich gehe da nie vom Schlimmsten aus. Und dann, als er anrief, war aber sofort klar, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Genau, und ja, ich konnte meine Emotionen natürlich auch überhaupt nicht verbergen und meine Kinder und die Mutter meiner Kinder und der andere Opa standen um mich rum und haben es auch gesehen. Und ich musste das Gespräch dann auch erstmal dann beenden, auch wenn es irgendwie für ihn, glaube ich, ganz gut gewesen wäre, wenn wir ein bisschen länger dran geblieben wären, weil alle um mich rum standen und auch Panik im Blick hatten und ich die erstmal aufklären musste. Ja.
Ja, da ist man halt sofort in diesem, also das ist ja so skurril, man ist sofort auch in diesem Funktionieren müssen eigentlich dann drin, ne? Und dann gleich die Entscheidung, gleich die anderen und die Verantwortung
Ja,
und.
genau. Ja.
Und wie haben deine Kinder darauf reagiert?
Na, die haben erstmal angefangen zu schreien und zu weinen und ja. Genauso wie ich auch. Und alle, die da waren. Ja, von außen muss es eine absurde Situation gewesen sein. Kam da an mit einem Haufen Kinder und gute Laune und Sport und Spiele und auch viele andere Leute, ziemlich öffentlich auf dem Campingplatz. Und plötzlich, ja, liegen wir nur noch auf einer Matratze auf dem Boden rum und weinen und schreien.
Und hattest du in dem Moment auch noch Angst um deinen Vater? Also war da auch noch nicht klar, ob er es überleben wird?
Nee, das war gleich klar. Das hatte mein Bruder mir gleich gesagt, dass er hatte auch wirklich fast nichts. Also es war wirklich ein Unfall, wo das Auto von der Beifahrerseite getroffen wurde und dadurch meine Mutter sofort tot war und er eigentlich fast unbeschadet da mit ein paar Prellungen da durchgekommen ist. Und das war gleich klar und mein Bruder hat mir das auch gleich sofort gesagt, dass es ihm, abgesehen vom Schock, gut geht.
Und Und dann bist du direkt Geburtstagsfeier natürlich alles abgebrochen. Wahrscheinlich sind alle auch direkt abgereist.
Ja, genau.
Ja. Und du bist dann mit dem Auto nach Hamburg gefahren?
Nee, ich bin also selber fahren, wenn ich gegangen. Das hätte ich nicht gemacht. Genau. Also genau, mein Arbeitskollege das auch, der auch ein guter Freund ist, hat das auch schon mitbekommen gehabt über ja, über die Familie und hat angeboten, dass er mich nach Hamburg fährt.
Ja, das ist krass, dann doch nochmal so rein zu, so wenn man, oder? Also ich kenne das, wenn man genau nochmal in die Details reingeht, dann kommt das immer nochmal.
Ja, total, ne? Das ist so. Ja, das sind die Momente, wo ich auch die einzigen vielleicht, wo ich aus der Fassung gerate, wo ich so das nochmal so wieder erlebe.
Ja, wie war das Gefühl, die Fahrt dann nach Hamburg? Hast du darüber noch eine Erinnerung? Weil es gibt ja jetzt auch ganz oft, dass man dann dass so bestimmte Momente auch um dieses Ereignis rum voll ausgeblendet sind oder völlig im Spotlight, also man quasi noch jede Sekunde so erinnert.
Nee, das habe ich eigentlich noch gut in Erinnerung. Ich habe viel geweint und konnte mit Marco, aber auch, ja, auch in dem Augenblick schon gut drüber sprechen. Ne? Mhm. Der kann gut mit sowas umgehen und finde ich, also war sehr behutsam. Und wenn ich sprechen wollte, war er da und hat auch viele gemeinsame Erinnerungen an sie, also wirklich familiär eng verbunden auch. Und konnte mich aber auch in Ruhe lassen. Diese Autofahrt war vielleicht sogar, ja, die meiste Zeit habe ich, glaube ich, nicht gesprochen und geweint. Es war vielleicht sogar eigentlich so die eine Zeit, wo ich das für mich unmittelbar für mich so erleben konnte. Ne? Dann davor und danach war wieder so eingebettet in Familie und immer jemand um mich rum und so. Na, ich weiß nicht, wir sind super spät in der Nacht angekommen und meine Brüder, die dann beide schon bei ihm gewesen waren, waren nicht mehr da und ich konnte auch rein ins Krankenhaus und zu ihm und er war wach und ja, war total offen, hat alle Schuld auf sich genommen und mit allem gerechnet, so, ne, also war, ja.
Also, du meinst auch mit Vorwürfen gerechnet, oder?
Ja, vielleicht, genau, oder war bereit dafür, so, ne, hatte keine Rechtfertigung, oder in dem Augenblick nicht, auch später nicht, aber.
Weißt du noch, was er gesagt hat? Oder was ihr geredet habt? Was so die ersten Sätze waren?
Na, einer der ersten Sätze von ihm war bestimmt, ich habe sie umgebracht.
Und hast du ihm dann gleich das Gefühl quasi nehmen wollen? Weißt du das noch?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber nicht, um jetzt irgendwie, ja, hart zu sein, sondern eher, weil klar war, das ändert jetzt auch nichts, wenn ich ihm das sage. Nichts an seinem Gefühl.
Ich weiß gar nicht, wie es in so einer Situation ist, aber war dann auch die Polizei da? Also es passieren dann so skurrile Sachen, die ausgeschlossen werden müssen zum Beispiel. Mhm.
Die Polizei war im Laufe der folgenden Monate auf jeden Fall involviert, aber ich habe davon nichts mitbekommen eigentlich. Das hat mein Vater dann nach den ersten Wochen ist er in so einen Arbeitsmodus gekommen und konnte diese Dinge gut auch selber regeln und sich kümmern und das Ganze, glaube ich, auch ganz schön weit abkapseln und von sich wegschieben.
Also dieser Verdrängungsmodus hält er bis heute an, würdest du sagen?
Ja, ich denke schon. Also er hat schon irgendwie auch, er hat Wege, sich an sie zu erinnern. Gleichzeitig ist er halt einfach geht auf so einem unglaublich pragmatischen, mit so einer pragmatischen Art auch weiter. Und genau, meine größte Schwierigkeit, die ich dann in den folgenden Monaten hatte, war, dass er einfach sehr, sehr schnell eine neue Partnerin kennengelernt hat und sich total verliebt hat und sich da total reinbegeben hat und mit der jetzt wirklich eng zusammen ist und ist auch eine Frau, die meiner Mutter jetzt nicht total unähnlich ist und teilen ähnliche Interessen. Also sie passt gut in das Leben, was mein Vater geführt hat mit meiner Mutter und sich gewünscht und vorgestellt hat und kann ihren Platz einnehmen und das ist schon sehr schwer. Also ich gönne ihm das und ich wünsche ihm das und besonders im Gespräch mit Freunden realisiere ich auch immer wieder, ja, das ist auch, dass ich das auch finde, dass das besser ist, wenn er sein Leben weitergeht, egal in welchem Tempo, als dass er jetzt irgendwie über Jahre eigentlich so gefangen ist in seiner Trauer und in dem Alleinsein und auch vielleicht total angewiesen ist auf seine Söhne, die aber alle nicht in derselben Stadt wohnen und auch ihr eigenes Leben führen. Aber trotzdem total schwer. Für mich fühlt sich das so an, als wenn ich selber so einem Weg, mich an sie zu erinnern und so gemeinsam zu trauern, so ein bisschen abgeschnitten ist. Weil ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass er eigentlich irgendwie seine ganz andere Gefühle, nämlich seine Verliebtheit irgendwie so präsent in ihm sind, habe ich mich ein bisschen verschlossen vor ihm. Also,
du hast jetzt so gesagt, er war in diesem euphorischen Verliebtheitsgefühl so drin. Das klingt so ein bisschen so, als hätte er das dann auch mit euch teilen wollen.
Ja, genau. Also er hat nicht oder er will deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Und er hat sehr viel Druck gemacht, dass wir sie schnell kennenlernen. Und es gab viele Konflikte da, weil ich und auch meine Brüder eben versucht haben zu vermitteln, es ist okay, wir freuen uns, versuchen uns für dich zu freuen und gleichzeitig geht uns das zu schnell und ist uns das zu früh und würden wir gerne warten und nicht gleich Weihnachten zusammen feiern. Also ich glaube, ein Dreivierteljahr nach dem Tod habe ich sie zum ersten Mal gesehen und es war schwer und ist immer noch auch jetzt anderthalb Jahre danach, wo wir auch uns auch schon mal sogar schon Weihnachten dann anderthalb Jahre später getroffen haben.
Naja, das heißt so oft, dass ein Kind verlieren, ein Partner verlieren somit das Schlimmste ist. Aber du hast das auch gerade gesagt und das habe ich nämlich auch so erlebt. Also mehrere Partner im Leben zu haben, ist eher normal, weil man hat halt nur einen Elternteil. Und deswegen ist es auf so eine gewisse Art vielleicht irgendwie normaler auch, dass dann der Vater seine Partnerin ersetzt, aber eine neue Frau kann ja nicht die Mutter ersetzen. Und das ist irgendwie so ein, oder? Das ist so ein bisschen schwierig dann.
Ja, es ist auch nicht so, dass es da von ihm oder ihr schon gar nicht jetzt irgendeine Erwartung gibt, dass wir da was für eine Art von Beziehung wir zu ihr haben. Mein größtes Problem ist eigentlich eher, dass er sich eigentlich schafft keine Zeiten und Räume oder wo wir unter uns sind.
Und kannst du aber sehen, dass das vielleicht die für ihn beste Strategie ist, um mit der Situation klarzukommen?
Ja, also ich kann das sehen, ja, also oder kann das so, es passt zu ihm sehr pragmatisch, was Neues anzufangen und Pläne zu schmieden und sich darauf zu freuen und in der Gegenwart zu leben und passt aber einfach nicht sehr gut zusammen mit dem, was ich so brauche. Und da ist über die Zeit dann auch einfach ein bisschen eine Wut entstanden, weil ich dann so gemerkt habe, okay, es geht jetzt hier. In den ersten Wochen, Monaten nach dem Tod haben viele auf ihn geschaut, für den das vielleicht in dem Augenblick der größte Schock war. Und plötzlich geht er in so einem unglaublichen Tempo weiter und hat trotzdem irgendwie eigentlich nicht die Kapazität, seine Kinder zu sehen und zu sehen, wie die trauern und uns da irgendwie auf eine behutsame Art und Weise zu unterstützen. Also das fehlt mir. Ja.
Wie war das denn vorher eigentlich, als deine Mutter noch gelebt hat? Wie war es da mit deinem Vater, also das Verhältnis zu ihm und welche Rolle hatte er da?
Also das Verhältnis zu meinem Vater war immer gut, aber er war trotzdem in der Beziehung mit meiner Mutter und in unserem Familiengeflecht nie die Person, die viel jetzt über Gefühle gesprochen hat mit einem. Und zwar die Rolle hat meine Mutter eingenommen, die alle zusammengehalten hat und unglaublich empathisch und einfühlsam war. Und also mein Vater war auch sehr liebevoll, sowohl mit uns als Kindern und auch mit uns als Erwachsenen auf seine Art und Weise und auch mit den Enkelkindern ist er toll. Ja, und trotzdem hat so eine bestimmte Rollen hat einfach meine Mutter eingenommen und das und die kann er nicht, natürlich nicht so ohne weiteres übernehmen. Mhm. Ja.
Also ich habe auch so ein bisschen jetzt so rausgehört oder habe so ein bisschen den Eindruck, dass er vielleicht das auch deswegen wirklich gar nicht kann. Also das, was du dir vielleicht wünschst oder vielleicht auch deine beiden Geschwister, dass er da ist und ja nochmal irgendwie so ein bisschen in dieser väterlichen Rolle euch gegenüber ist, dass ja er das vielleicht gar nicht kann, weil er das auch nicht so richtig gelernt hat. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass es, wenn er sich mit euch auseinandersetzt, mit eurer Trauer, dann reißt ja bei ihm da auch immer wieder was auf. Und vielleicht ist er da gar nicht in der Lage zu, das auszuhalten.
Also bestimmt beides. Genau. Und gerade das Zweite, das denke ich auch, dass er eigentlich, dass es alles seine Strategie ist, um das weit weg von sich zu halten.
Also es gibt so einen Satz, den ich so wichtig und richtig finde und oder vielleicht auch einen Wert, an den ich so glaube, dass alle es immer so gut machen, wie sie es können. Und das ist aber gerade in Situationen nach einem Tod, Trauer, wo auch so wahnsinnig viel Druck und Erwartung von allen Seiten und so viel emotionale Überforderung auch bei allen da ist, ist es halt sehr schwierig, das auch so zu sehen, weil ich glaube, das, was, ja, so dieses, man wünscht sich halt irgendwie was und der andere, man denkt dann so oft so, warum gibt er mir das denn nicht oder warum ist er denn jetzt nicht mehr für uns da oder vielleicht auch nicht mehr als Opa da? Und dieser Gedanke, den so vielleicht mal zuzulassen, sagen, vielleicht kann die andere Person es wirklich nicht besser.
Ja, das ist manchmal schwer, aber grundsätzlich versuche ich das und sehe das auch so und versuche ihm einfach nicht vorwurfsvoll gegenüber zu sein.
Aber in dir drin ist schon ein Vorwurf, ne? Also.
Ja, ein bisschen schon. Und zwischen uns ist einfach eine große Sprachlosigkeit.
Und lebt er weiterhin dann in dem Haus, in dem deine Eltern zusammen gelebt haben?
Also er hat das Haus noch und er hält es so, es bleibt so, wie es ist und er kümmert sich drum und das ist der Ort, wo wir hinfahren können, hinkommen können und dann kommt er auch, was super wichtig ist für uns alle. Aber eigentlich wohnt er bei seiner neuen Freundin, genau.
Aber auch ja heftig, dass er das auch quasi alles unverändert im Inneren des Hauses.
Er fängt natürlich schon auch ein bisschen an, aufzuräumen und auch auszusortieren. Aber behutsam, also das ist ganz gut, das macht er gut insofern. Also ist es ihm auch, also das ist auch ein bisschen Ausdruck davon, dass ihm das ja im Grunde genommen schon, ihm ist es total wichtig, dass wir kommen und er wünscht sich auch mit uns zusammen in dem Haus zu sein. Das ist schon, da bin ich ihm dankbar für.
Ja, also das finde ich auch total besonders. Das gibt es ja ganz häufig sowieso nicht mehr, weil vielleicht sowieso der Wohnort schon so oft gewechselt hat und sowas. Und so einen Ort zu haben, ja, ist ja total schön, weil wahrscheinlich ja auch deine Mutter auch beerdigt ist in Kiel, würde ich jetzt schätzen. Das heißt, du hast auch nicht die Möglichkeit, zu einem Grab häufiger hinzugehen. Hast du überhaupt Orte jetzt in Berlin, die du mit ihr verbindest oder so Rituale, die du pflegst, um irgendwie so ein bisschen mehr in die Erinnerung zu gehen?
Nee, leider gar nicht. Ja, das ist auch was, wo ich traurig drüber bin oder mich selber auch, ja, meine Art damit umzugehen schon auch in Frage gestellt habe. Also wahrscheinlich bin ich in vielen Punkten meinem Vater auch gar nicht so unähnlich. Also das sehe ich schon auch. Also
Und ist es
zum
typisch?
Beispiel die Frage, wie geht's
Ja.
dir? Hey Benno, wie geht's dir, wenn das jetzt nicht in einem ganz besonders mitfühlenden Ton ausgesprochen wird, dann kam ich, ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber kam ich auch in den ersten Monaten hier in Berlin nicht auf den Gedanken, dass diese Person gerade daran denkt, dass ich meine Mama verloren habe und antworte darauf, wie es mir gerade hier in meinem Alltag geht. Und da ist meine Antwort meistens, war meine Antwort dann trotzdem oft gut.
Ja, es ist ja sowieso super unterschiedlich. Also ganz oft ist es ja so, dass Leute es wirklich halt so erstmal checken müssen, dass der Tod zum Leben gehört. Wie würdest du denn sagen, war vorher so dein Verhältnis zum Tod? Also hattest du schon mal Kontakt damit? Ist jemand anderes aus der Familie oder dem nahen Umfeld schon mal gestorben und du hast es miterlebt?
Meine Großeltern mütterlicherseits sind gestorben und das habe ich als Kind schon stark miterlebt. Was daran lag, was, dass meine Mama sehr gut darin war, das sehe ich jetzt im Nachhinein, sehr gut, das toll gemacht hat, uns Kinder da einzubeziehen. Und
Wie alt warst du da?
das muss ich jetzt schätzen. Ich war vielleicht, als mein Opa starb, 6, 7 und als meine Oma starb, dann 8 oder 9, so um den Dreh. Und meine Oma war die letzten Monate vor ihrem Tod bei uns zu Hause und wurde von meiner Mama gepflegt und ist dann bei uns gestorben. Und genau, und das haben wir schon einfach auch direkt mitbekommen, ja. Und sie dann auch, also auch halt tot, ihren Körper noch bei uns zu Hause gesehen und das halt irgendwie einfach auch. Und das fand ich, das war richtig gut. Besser als irgendwie dann plötzlich in eine andere Stadt zu reisen, zu der Oma, die man alle paar Monate mal gesehen hat und dann irgendwie plötzlich ist alles schon, geregelt. Also es war ein Geschenk, dass man das so direkt miterlebt hat.
Und wie war das jetzt bei deiner Mutter?
Na, ich habe mich daran erinnert, wie das damals war und hatte den Wunsch, das für meine Kinder auch so zu machen. Also ich war die ersten Tage nach dem Tod oder die erste Woche nach dem Tod, also dann in Hamburg, solange mein Vater dort im Krankenhaus war und bin dann mit meinen Brüdern und meiner Partnerin, die in der Zwischenzeit gekommen war, um mich ein bisschen zu unterstützen, bin mit ihm zusammen nach Kiel gefahren und alle zusammen in das Haus und waren dann, ja, bis zur Einäscherung sozusagen, waren wir dort.
Mit deiner Mutter.
Genau, sie war dann letztendlich bei einem lokalen Bestatter und wurde dann überführt zu uns und noch einmal aufgebahrt. Und da war es mir wichtig, dass die Kinder da sind.
Mhm. Und haben die das auch dann, habt ihr darüber geredet, wie sie es erlebt haben, wie das für sie war? Und überhaupt, wie hast du sie da rangeführt?
Naja, wir waren dann alle da, so wie sie das eigentlich auch kannten, wie wir uns auch sonst in Kiel getroffen haben, in diesem großen Haus, war der Ort, wo wir zusammengekommen sind. Das haben wir dann auch gemacht. Und
warst du mit deinen Brüdern dir auch einig, dass, also wollten die das auch?
Ja, doch, da waren alle, das wollten alle. Und ich hab sie auf jeden Fall gefragt, ob sie die sehen möchten. Und das stand aber auch außer Frage, dass sie das wollen. Ja, also sie waren einfach, das war gut. Sie waren auch wie alle total aufgelöst. War schon sehr emotional, aber sie waren auch gut aufgefangen. Nicht nur von mir, sondern eben von allen anderen Erwachsenen um sie herum.
Ja, krass.
Das würde ich nicht anders machen wollen. Das wäre die Vorstellung, sie da dann vielleicht auszuschließen und zu entscheiden, das ist jetzt nichts für meine Kinder, die ist total schrecklich. Also.
Ja, das ist immer wieder, finde ich, ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Trauerverarbeitung oder bei jedem Tod. Und ich frage es eigentlich auch immer, ob man die verstorbene Person nochmal gesehen hat, weil der Unterschied, der Umgang damit so unterschiedlich ist. Mhm. Bei uns war es so, bei uns gab es dann niemanden, der quasi meinen Vater nochmal gesehen hat. Und ich habe es deswegen dann auch nicht gemacht. Und das ist was ich immer, jetzt langsam ist es vielleicht okay, aber lange mit mir rumgetragen habe, weil dieses, was wir immer sagen, den Tod begreiflich machen, ist so wichtig. Und ich habe jetzt quasi noch nie eine tote Person gesehen. Ich kenne immer nur Tod, ist für mich immer Sarg. Mhm. Der ist immer geschlossen. Und ja, und jetzt gerade bei den Kindern, also weil es eben so viel diesen Grusel gibt vor der toten Person. Wie hast du das irgendwie als gruselig oder nur als traurig empfunden, weil du realisiert hast, dass deine Mutter natürlich jetzt einfach nicht mehr da ist? Und ging das deinen Kindern ähnlich oder wie war das?
Naja, das ist, irgendwie liegt sie ja dann in dem Augenblick da, ne? Ja. Und sieht schon so aus wie immer eigentlich. Mhm. Also man sah ja den Unfall an. Gleichzeitig, also ich und ich bin sicher auch meine Kinder, die beiden Älteren auf jeden Fall, haben sie auch berührt. Und wenn man sie berührt, dann merkt man natürlich, dass es nur noch ein toter Körper ist.
Und haben deine Kinder gefragt oder verstehen wollen, wo jetzt quasi die Oma ist, wenn der Körper noch da ist?
Nee, das haben sie nicht gefragt. Irgendwie wissen sie wahrscheinlich einfach dann doch meine Vorstellung vom Tod.
Wie ist die?
Wir haben nicht sehr religiös. Okay. Naja, also ziemlich, wie ist meine Vorstellung vom Tod? Also ich glaube nicht an den Himmel, ich glaube nicht an den, nicht wirklich an den Jenseits, an den spirituellen Ort, an dem die toten Seelen hingehen. Ja, ich glaube eher, dass einfach ein Organismus aufgehört hat zu leben.
Und Seele ist Teil des Organismus.
Ja, die Seele ist eher, ihre Seele ist eher in uns, also okay. Ja.
Und was würdest du sagen, wo bist du jetzt? Also hast du das Gefühl, dass du mit deiner Trauer, dass die weitestgehend nach anderthalb Jahren abgeschlossen ist oder dass du noch mittendrin steckst?
Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das abgeschlossen ist und habe eher ja immer noch den Wunsch, dass ich Wunsch mehr irgendwie Situationen zu kreieren, wo ich an meine Mama denken kann und auch irgendwie so ins Trauern komme.
Und glaubst du, dass du das im Privaten für dich irgendwie hinbekommst? Also suchst du da auch noch nach kleinen Ritualen für dich oder ist es auch was, wo du dir vielleicht gesellschaftlich wünschst, dass das generell mehr Raum einnehmen würde? Das Thema Tod oder Trauer und
also wünschte ich, würde das mehr machen. Mhm. Ich wünschte, ich könnte das mehr und manchmal auch, ich wünschte, ich hätte mehr Menschen um mich rum, die das thematisieren. Eigentlich möchte ich das gerne, dass Menschen um mich rum mich darauf ansprechen, wie geht's dir, und ein bisschen dranbleiben und oder vielleicht eine Erinnerung an meine Mutter einfach teilen. Mhm. Genau, und weiß aber selber auch, sehe auch, ich mache das auch nicht. Mhm. Auch mit meinen Brüdern nicht. Also mit meinem Älteren schon eher mal, der kann das, der macht das. Mit meinem Jüngeren fast gar nicht. Ich bin mit dem Besuch, der lebt in Österreich, und wir sind 3-4 Tage zusammen und ich reiß wieder ab und merke, wir haben nicht über sie gesprochen. Mhm. Das ist schon, das finde ich dann schon krass. Das widerspricht eigentlich meinem Wunsch. Und ich verstehe nicht, warum ich nicht in den Tagen, in denen ich da bin, auf die Idee komme, dass ich eigentlich gerne mal mit ihm alleine oder auch mit allen, die da sind, irgendwie ein Gespräch über sie anfangen kann. Aber ist nach wie vor so. Das ist irgendwie auch, also auch, ich scheue auch so die Auseinandersetzung mit mir alleine damit. Ich habe grundsätzlich sehr wenig Zeiten alleine. Und ja, wenn ich die habe, also ich habe bisher das noch nicht geschafft, mal ein Bild zu rahmen und aufzuhängen von ihr, was ich eigentlich möchte, aber ich kriege es nicht hin. Und bei der Aufbahrung habe ich mich erinnert daran, dass meine Mama uns nach dem Tod meiner Oma ein kleines Kästchen gemacht hat, wo sie eine Locke von der Oma reingelegt hat und ein Foto und ich glaube ein Schmuckstück. Und hatte den Wunsch, das auch zu machen, und habe bei der Aufbahrung meiner Mutter auch ein bisschen Haar abgeschnitten und habe mal so halbherzig angefangen, ein kleines Kistchen, eine Kiste auszusuchen und das so ein bisschen umzusetzen und zu gestalten. Und damit letztendlich liegt das jetzt immer noch so ein bisschen angefangen bei mir rum. Es ist nicht das Schlimmste, so ich habe das gemacht, aber es ist schon ja komisch, dass ich da... Ja, mir diese Zeit dafür irgendwie nicht so nehmen kann. Mhm. Genau, von daher würde ich sagen, es ist überhaupt nicht abgeschlossen. Ich stecke da mittendrin und habe dann vielleicht auch ein bisschen die Wahl. Entweder bleibt es so und es gibt so eine, für immer so ein bisschen so eine Sprachlosigkeit, oder ich kriege die Kurve und und bemühe mich aktiv darum, dass ich das anders mache.
Und wenn du jetzt so an deine Mutter denkst, ich kenne ja deine Mutter nicht, wie erinnerst du deine Mutter?
Es ist witzig, vor allem erinnere ich mich an sie eigentlich als Oma meiner Kinder. Das war jetzt irgendwie die letzten Jahre so die entscheidende Rolle, und in der Rolle war sie für mich in den letzten Jahren am wichtigsten, ne? Weil ich ja auch gesehen habe, was sie für eine Bedeutung für die hat. Und einfach auch, weil ich in dieser Zeit wieder einen viel engeren Kontakt zu meinen Eltern aufgebaut habe. Vorher war das einfach ein bisschen weniger. Und dann habe ich Kinder bekommen und habe wirklich auch versucht, jedes Jahr Urlaub mit denen zu machen und regelmäßig Wochenenden bei denen in Kiel zu verbringen und Weihnachten lange Zeit dort. Und ja.
Und gibt es was, wo du das Gefühl hast, das ist von deiner Mutter geblieben, das lebt so weiter?
Tja, schwierige Frage, was ist von ihr geblieben? Also sie war schon, ja, sie war so schon so besonders sozialer und empathischer Mensch. Und ich habe den großen Wunsch, dass da was von viel von in mir steckt. Und dann sehe ich auch meinen Vater, der da einfach ein bisschen anders ist, und sehe, wie sehr ich ihm auch ähnlich bin. den Gedanken habe ich da. Und also von da ist es vielleicht eher so ein, das ist so ein bisschen so mein, vielleicht beschreibe ich jetzt da eher so ein bisschen mein Ideal, was ich mir so von ihr mitnehmen will. Mhm. So in mein Leben.
Ja. Das ist doch aber schön. Muss ja nicht was sein, was automatisch da ist, sondern es kann ja genauso was sein, wie so eine Art ja, Botschaft, das Schöne, was man an der anderen Person immer so bewundert hat und was einen, ja, eine Eigenschaft, an die man vielleicht immer noch denkt und sofort ein Gefühl bekommt und dann aktiv zu entscheiden, das möchte ich gerne eigentlich auch mit reinbringen in die Welt. Das ist doch was Schönes.
Ja.
Und gegen die Dämonen, gegen das, was man vielleicht nicht so mag, da kann man ja auch mitarbeiten.
Ja.
Okay, Benno, ja, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ist jetzt ein guter Moment, dieses Gespräch zu beenden.
Ja.
Ja?
Okay.
Wie ist es jetzt, wenn du gleich rausgehst? Meinst du, ist es dann wieder vorbei oder meinst du, es hängt dir jetzt noch ein bisschen nach?
Nee, das hängt dann auf jeden Fall, auf jeden Fall nach.
Und nicht, dass es jetzt man das als Auftrag direkt rausgeben kann, aber ganz oft ist ja das Umfeld auch etwas unbeholfen. Und was ja bei den meisten Gesprächen herauskam und jetzt auch bei dir ist, dass auch wenn man vielleicht manchmal auf die Frage, wie geht's dir, vielleicht schnell drüber bügelt, aber dass sich doch fast alle Trauernden eigentlich wünschen, dass dieses Thema mehr Platz bekommt. Und vielleicht hört es ja jetzt jemand und bohrt dann beim nächsten Mal sogar bei dir auch noch mal ein bisschen mehr nach.
Ja, das wäre schön.
Also bitte bohrt nach.
Genau.
Gut, vielen Dank, Benno. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo@trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig Extra-Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.